comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Greatest comeback in Super Bowl history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich selbstverständlich auch heute nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir. Stolle. Stolle, ihr habt es hoffentlich gesehen oder gehört, war ja auch schon in echt live und in Farbe am Montag in unserer Sendung. Ich habe es angekündigt, dass ich ihn auch direkt für den Boulevard verhafte. Das habe ich an dieser Stelle getan.
Ja, okay,
vielen Dank, vielen Dank, dass du dabei warst, Stolle, in diesem Sinne. Du bist prädestiniert für diese Ausgabe des NFL Boulevard, die wir genannt haben, die Young Guns der NFL. Weil es ja tatsächlich schon bemerkenswert ist, wie viele junge Quarterbacks gerade für Furore sorgen in der NFL. Wir haben uns 4 Personen ausgesucht, 3 davon unter den Top 6 Picks des vergangenen Drafts, nämlich allen voran Joe Burrow, Tua und Justin Herbert, und wollen dann aber auch noch Kyler Murray mit reinnehmen, der ja auch gerade vor allem am vergangenen Sonntag dann spektakulär für Aufsehen sorgt und auch erst ein Jahr zuvor gedraftet wurde als First Overall Pick. Stolle, du verfolgst College Football ja auch sehr intensiv und die NFL seit 1950. Das ist schon auffällig, wie viele sehr junge Quarterbacks gerade in der NFL für Furore sorgen, oder?
Ich finde schon. Ich finde, dass es eine wahnsinnige Entwicklung genommen hat in den letzten Jahren. Auch wie früh Teams den Quarterbacks eine Chance geben, sieht man ja in diesem Jahr mit Burrow oder Herbert oder jetzt auch Tua. Das ist aber, finde ich, auch so ein Trend, der aus dem College herkommt, wie so oft auch, eine Art und Weise zu spielen aus dem College übernommen wird. Auch im College sind die Coaches mittlerweile relativ mutig und bringen Quarterbacks direkt im Freshman-Year und sagen, ey, der hat einfach das meiste Talent und deswegen lasse ich ihn spielen. Das scheint so ein bisschen rüber zu schwappen. Ich habe mal geguckt, zum Saisonbeginn, das verändert sich ja dann immer so ein bisschen, hatten wir 17 Starter in der NFL, die maximal im 5. Jahr waren. Das finde ich schon eine recht hohe Zahl.
Ja? Absolut.
Also klar, nun kannst du sagen, okay, Haskins ist weg und Trubisky ist weg. Aber es ist immer noch...
Josh Rosen.
Naja, den habe ich da gar nicht zugezählt, aber trotzdem, wenn du sagst, die Hälfte der Liga sind halt sehr junge Quarterbacks, finde ich das schon beeindruckend. Und da stellt sich dann auch wiederum die Frage, wo ist denn noch Platz überhaupt? Wer hat denn überhaupt noch Bedarf? Ja? Also finde ich schon sehr spannend, wie sie entwickeln.
Das ist generell so ein Trend, ne? Es ist schlecht für uns, so fürs ältere Semester, aber auch die Coaches werden ja immer jünger hier.
Auch die Coaches werden immer jünger, das ist wahr, ja. Also nur wir nicht.
Ne, das stimmt. Komm, wir steigen ein.
Ja, Prost. Also Prost. Auf diesen
Champ, an dieser Stelle, danke an König Pilsener. Und auch hier sei erwähnt, wir schreiben euch den Link in die Shownotes, wenn ihr jetzt heiß seid auf ein Herbert-Trikot zum Beispiel oder auf ein Tua-Trikot oder auf ein Burrow-Trikot, wer auch immer, dann sei euch der NFL-Europa-Shop empfohlen. Da gibt es einen speziell nur für den Footballer, für die Footballerei kreierten Link, steht in den Shownotes, darüber könnt ihr surfen. Und wenn ihr dort tatsächlich was kauft, dann profitieren wir auch ein bisschen davon, also wenn ihr uns was Gutes tun wollt. Lass uns mal mit Joe Burrow anfangen. First Overall Pick im Jahr 2020, wird demnächst 24. Ich betone das deswegen, weil Tua, Herbert und Co. sind deutlich jünger. Also er ist ja fast schon ein gestandener Mann, wenn man so will. War bekanntlich am LSU College, hat da ein Jahr alles eigentlich in Grund und Boden geworfen. Und hat dann auch die Heisman Trophy am Ende gewonnen mit 90,7% aller Stimmen. Das ist Rekord, also so viel hat noch nie ein einzelner Spieler bekommen.
Ja, das war eine... Also ich gucke College Football jetzt schon eine Weile, aber so eine Saison habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt. Ja, dass einer so über den Ding einfach schwebte und egal wie schwer der Gegner war, der Typ hat einfach immer abgeliefert und er hat halt einfach so eine wahnsinnige Coolness. Also Joe Cool, ja, ist ja dann gern so ein Spitzname und da hat er wirklich zugestimmt. Ich fand dieses Bild dann nach dem Championship Game mit der Zigarre, das machte es einfach so aus. Der Typ ist einfach so... Der ist jetzt nicht so überemotional, aber er ist das auch nicht langweilig. Er ist einfach echt eine coole Socke. Das hat er in der Saison gezeigt und das zeigt sich jetzt auch bei den Bengals. Das ist natürlich ein komplett anderes Level. Auch Supporting Cast ist natürlich nicht das Gleiche und es ist nicht einfach sicherlich, aber ich finde auch Joe Burrow sieht als Rookie echt gut aus.
Die Bengals waren sehr schlecht in dem Jahr, wo er noch nicht da war. Jetzt sind sie auch noch nicht überragend, aber ich finde, er hat sie auf jeden Fall besser gemacht. Er hat eine scheiß O-Line, hat trotzdem schon eine Menge Spiele über 300 Passing Yards, hat auch schon Rushing Touchdowns gemacht. Wir haben es Montag besprochen, er hat sich kein Turnover gegen die Steelers geleistet, die vermeintlich beste Defense aktuell in der Liga. Also der ist relativ schnell angekommen in dieser Liga, ne?
Ich finde schon, ja. Also ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich die O-Line. Das ist natürlich auch gefährlich, finde ich. Das hat schon den einen oder anderen jungen Quarterback schnell verschlissen, wenn das Problem nicht behoben wird. Ich glaube, 32 Sacks hat er jetzt schon kassiert. Da kommt er vielleicht nicht mehr an den Rekord von David Carr damals. Ich glaube, 72 waren es als Rookie. Ja. Aber zumindest Richtung über die 50 muss man leider mit rechnen. Das macht eine Menge aus. Aber auch da, er bleibt cool. Er lässt sich da jetzt nicht, er wird nicht ganz shy oder ne, wie ein Reh, sondern er bleibt cool, zieht's durch. Auch gegen die Steelers, egal wie viel er da abgekriegt hat, immer wieder aufgestanden, sein Ding gemacht. Und ich bin beeindruckt. Ja? Das ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie er den Weg geht mit einem Team, was wirklich, ist ja schon gesagt, letztes Jahr brutal schlecht war. Sicherlich sich auf einigen Positionen dieses Jahr verbessert hat. Und auch jetzt nicht unbedingt gegen die Steelers, das ist aber okay. Da kann man sicherlich noch nicht mithalten, aber doch in vielen Spielen lange Zeit gut mithält, was auch ihm zu verdanken ist.
Ihr kennt es aus dem NFL-Boulevard, hier soll es nicht nur um sportliche Leistung gehen, sondern auch um die Menschen. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen auf ein bisschen Privates ein. Eine letzte sportliche Frage noch zu Joe Burrow, Stolle. Es wirkt so, als wenn er wirklich, jetzt mal schwere Verletzungen und so ausgeklammert, aber als wenn er tatsächlich lange, Jahrzehnte in der NFL spielen könnte, stand jetzt, oder? Weil er halt so relativ schnell sich dann auch etabliert hat schon, oder?
Ja, ich meine, das wissen leider alle, es kann auch manchmal sehr schnell wieder gehen, ja, also wir haben auch genug Quarterbacks gehabt, die irgendwie RG3, Vince Young, wie auch immer, die so ein, zwei gute Jahre hatten und dann wieder weg waren, aber das Gefühl hat man bei ihm nicht. Er wirkt da wirklich sehr reif auf seiner Position, was finde ich umso faszinierender ist, wenn man eben sieht, wie schwer sein Weg war dahin. Also er war ja highly recruited aus der Highschool, schon ein Supertalent, hast du nicht gesehen, aber ist ja am College lange Zeit gar nicht zum Zug gekommen, bis er dann bei LSU endlich durfte. Und auch da war ja sein erstes Jahr relativ durchwachsen. Also ich glaube, da hat man eher von einem 4-5-Runden-Draftpick gesprochen. Und dann kam die Saison halt, ne?
Spannend ist, das begegnet uns auch immer wieder im NFL-Boulevard, dass er aus so einer echt Football-verrückten Familie kommt. Also, dass ihm dieses Football-Gen echt in die Wiege gelegt wurde. Sein Vater Jim hat zum Beispiel 1976 drei Spiele als Cornerback für die Packers gemacht, für deine Packers. War auch ewig Zeiten Coach, auch auf hohem Niveau. Zuletzt von 2005 bis 2018 Defensive Coordinator am Ohio College. Das macht das Ganze irgendwie auch so besonders, weil er ist jetzt nicht nur zu den Bengals gegangen, weil die den First Pick hatten, sondern er ist ja auch in Ohio aufgewachsen.
Der kommt ja daher, ja.
Ich glaube, 150 Kilometer von Cincinnati entfernt. Also sein Vater wirst du auch schon gekannt haben, zumindest namentlich, bevor es absehbar war, dass dessen Sohn Joe eine Fabelkarriere hinlegen kann, oder?
Nö, kann ich nicht. Aber trotzdem ist es... finde ich es dann immer witzig, wenn so eine Geschichte tatsächlich funktioniert, weil wir oft genug auch sehen, wenn sage ich jetzt mal, die Gene da sind, dass es nicht funktioniert. Ja? Ja. Dass man vielleicht, weil man zu viel da drin ist, all die Jahre und Jahrzehnte. Ich glaube, Joe Burrow war mit 5 oder 6 bei seinem ersten Rose Bowl, weil Papa da als Coach tätig war. Also der war ja immer Football. Aber ich finde, seinen Weg gegangen. Ich finde auch, dass er auch, um aufs Private zu gehen, er hat ja da auch... sag ich jetzt mal, bei seiner Heisman-Speech sehr seinen Heimatort hervorgehoben und da seitdem er auch wahnsinnig viel getan, weil die Gegend ist jetzt nicht so unbedingt High-End, sage ich mal. Ja. Ja. Er ist schwierige Gegend, sehr arme Gegend und tut da seitdem sehr viel für. Er nutzt es, aber auch da fand ich relativ unaufgeregt, einfach scheint auch ein recht smarter Typ zu sein. Der wirkt da jetzt auch nicht wirklich aufgesetzt oder auswendig gelernt, sondern ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich sehr.
Seine ehemalige Highschool trägt ja jetzt auch seinen Namen. Also das muss man auch erstmal schaffen.
Das, bei dir nicht?
Nee, bei mir leider nicht. Ich weiß auch nicht warum. Kann ich nicht verstehen.
Kann keiner aussprechen, den Namen.
Ja, aber die Sporthalle trägt ist der Joe Burrow-Komplex oder wie auch immer das heißt. Ich meine, mit 24 schon nicht so.
Den habe ich auch, den Komplex.
Genau. Wie viele Sebastian-Stolz-Arenen gibt es in Deutschland?
Ich glaube nicht so viele.
Nicht ganz so viele.
Nee, ist.
Eine Parallele zu Gronkh gibt es tatsächlich, weil er hat auch öffentlich gesagt, dass er das Geld, das er in der NFL verdient, nicht anfassen will. Das legt er sich zur Seite. Er will von Sponsorendeals und so jetzt so seinen Lebensstandard, seinen alltäglichen Lebensstandard führen. Kann man mal machen, wenn man, also der hat ja ordentlich bekommen als First Overall Pick. Der wird auch noch wahrscheinlich perspektivisch sehr viel Geld verdienen. Legt er sich alles zur Seite, sodass er
nicht mehr arbeiten muss. Ist smarter als manch anderer.
Er hat eine Freundin, die klingt, oder wie nennt man das, die hört auf den wunderschönen Namen Olivia Holzmacher. Also wird wahrscheinlich ein ganz bisschen anders ausgesprochen. Unterwegs,
Olivia Holzmaker.
Olivia Holzmaker. Seit 2017 sind sie ein Paar.
Zu dem Nachnamen sage ich jetzt lieber nichts.
Holz vor den Hütten und so.
Ich
spreche das aus, was du denkst. Olivia Holzmacher sind seit 2017 ein Paar, haben sich an der Ohio-Uni kennengelernt, also bevor er zu LSU gegangen ist.
Olivia Holzmacher.
Und sie studiert was?
Ganz
langweilig.
Kriminalität.
Das ist ja spannend.
Ja? Nee.
Datenanalyse,
ja. Aber ist sehr, sehr wichtig heutzutage.
Also wenn dich irgendjemand mal fragt, was studiert denn eigentlich die Freundin von Joe Burrow? Ich bin mir sicher, dass dich das nie jemand fragen wird.
Nein.
Aber falls doch, weißt du die Antwort, Datenanalyse.
Ja, das ist sehr gut zu wissen.
Justin Herbert ist der Zweite auf unserer Liste. Der ist tatsächlich erst 22, wurde an sechster Stelle der Chargers ausgewählt und war am Oregon College. Eine Parallele zu Joe Burrow, er ist tatsächlich 10 Minuten von Oregon, von dieser Uni aufgewachsen.
Ja.
Also der ist tatsächlich in seiner Hood geblieben und hat auch immer betont, wie sehr er Fan dieser Uni und dieses Teams wäre. Also der hat sich tatsächlich so einen Jugendtraum erfüllt, da schon, also am College.
Ja, aber auch der war nicht leicht, ne? Weil er war, glaube ich, an der Highschool okay. Also der wurde einigermaßen, hat sich dann, glaube ich, in seiner vorletzten Saison, wo so losgeht mit den Recruiting und tralala, da sich schwer verletzt gehabt und hatte tatsächlich kein einziges Angebot von einer Top-Uni.
Mhm.
Gar keins, nur so zweite, dritte Klasse, so Liga sozusagen. Erst im letzten Moment kam dann Oregon um die Ecke. Ja, da war es für ihn dann
sicherlich. Und er durfte vor allem gleich als Freshman
musste starten. Genau, relativ früh gleich ran als Freshman.
Mhm.
War, glaube ich, die schlechte Saison, die die Ducks seit 25 Jahren hatten oder so. Aber auch da konnte man schon sehen, okay, da geht was mit dem. Und hat sich ja dann Jahr für Jahr gesteigert. Trotzdem am Ende wurde er von vielen auch in Frage gestellt. Ne?
Naja, hatte, das habe ich noch gelesen, in 3 Jahren 3 unterschiedliche Headcoaches. Also hat sich
ja,
durchgebissen,
ist ja nicht
so schlecht.
Einfach.
So ein bisschen wie Marcus Mariota bei den Titans.
Ja.
Der hatte ja unterschiedliche Offensive-Koordinatoren.
Jedes Jahr,
also hat sich trotzdem durchgebissen, aber darauf. Oder das, was du anspielst, ist wahrscheinlich, was ihm vorgeworfen wird, ist diese mangelnde Führungsqualität. Es heißt immer, oder es hieß, er sei zu leise, er sei kein geborener Anführer, ein Quarterback muss lauter sein. Das las man immer wieder raus, dass das so sein
muss. Ja, aber das finde ich, wenn ich ihn so sehe, dann finde ich, dass er und Burrow sich relativ ähnlich eher so vom Auftreten nach außen sind. Also ich finde, man muss auch nicht laut sein. Also man muss nicht zwingend. Also es gibt genug Quarterbacks.
Sind wir auch nicht.
Ja, genau. Es gibt genug Quarterbacks, die nicht jetzt die großen Player sind. Also
ja.
Deswegen finde ich Quatsch. Also finde ich nicht nötig. Ich finde eher auch das, was man von Herbert sieht. Also ich war ja immer ein großer Herbert-Verfechter. Ja, gab auch viele, die da nicht der Meinung sind. Aber ich finde, dass der Junge wahnsinnig gut spielt. Und wie wir schon montags in der Sendung gesprochen haben, eigentlich krass, dass die Chargers mit all dem Talent, was sie haben, so unheimlich abhängig jetzt schon von ihm sind, dass er performt, dass sie überhaupt in irgendwelchen Spielen mitspielen dürfen. Seine Bilanz 1-7 ist natürlich nicht so geil, aber seine Statistiken, er hat auch ein Rating von über 100. Das spielt einfach richtig, richtig erwachsen. Also so stark hätte ich ihn jetzt auch nicht gedacht als Rookie, dass er so einschlägt. Aber das ist wahnsinnig beeindruckend, was er da auch abliefert.
Nach dem Miami-Spiel am Sonntag, was die Chargers ja bekanntlich auch verloren haben, hat er jetzt 6 Spiele in Serie mit mehreren Touchdowns. Also das lässt sich ja schon mal echt sehen. Er war, der Vollständigkeit halber, nicht als Gleichstarter vorgesehen. Das war eigentlich Tyrod Taylor,
ja.
Der sich dann aber schnell verletzt hat. Und ab Woche 2 war dann tatsächlich schon
verletzt
Justin Herbert
wurde.
Da. Ja. War dann tatsächlich schon Justin Herbert da.
Und das finde ich ist eine, also wenn man sich die Chargers anguckt, muss man sagen, stell dir mal vor, der Taylor würde noch spielen, weil wir wissen alle, was Tyrod Taylor kann und vor allen Dingen, was er auch nicht kann.
Mhm.
Und so wie die Chargers spielen, das wäre ja viel hässlicher noch geworden. Also, wenn man sieht, die ersten Spiele, ich glaube, sein erster Start war gegen Mahomes. Dann Breeze, dann Brady. Ich glaube, das waren die ersten drei Starts von Herbert. Und er hat einfach toe-to-toe, er ist einfach mit den Jungs mitgegangen. Er hat sich da wirklich, er hat sich nichts geschießen, wie Daddy sagen würde wahrscheinlich. Und hat richtig abgeliefert. Ja, und Tyrod Taylor hätten wir wahrscheinlich in jedem Spiel 180 Yards
gehabt. Ja, wenn überhaupt.
Und das wär's. Also, ich finde, dass er von Anfang an liefern musste. Vielleicht ist es auch manchmal gut. Ist er uns kalte Wasser tatsächlich in seinem ersten Start geschmissen worden und hat seitdem abgeliefert.
Und das alles, ich will das nochmal betonen, mit erst 22.
Ne?
Also, ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern, als du 22 warst, aber wenn du dann mit 22 in die NFL gespielt wirst, mit großen Erwartungen und so wie du sagst, deine ersten Gegner sind dann Patrick Mahomes, Tom Brady und Drew Brees, also da kann einem auch mal schnell der Stift gehen. Und das ist bei ihm offenbar nicht der Fall gewesen.
Nee, das also sehr ist auch abgewichst sehr cool abgewichst.
Für 22 Jahre. Auch hier spannend, auch hier gibt es weitere Football-Verbindungen familiär. Sein jüngerer Bruder Patrick Herbert spielt nämlich ebenfalls in Oregon, aktuell als Tight End. Also da könnte vielleicht noch ein Herbert aus Oregon als Tight End nachrücken. So, und jetzt kommt's schon.
Nicht zu viele Herberts. Und ja. Wie heißt denn seine Freundin? Herbert Macher?
Hey, natürlich kommen wir jetzt zu den Freundinnen, da habe ich geguckt.
Hast du, ja? Ja. Das überrascht mich, das kann ich deine Art.
Er gilt offiziell als Single. Es gibt wohl keine offizielle Frau an seiner Seite, aber ihm werden Dates nachgesagt.
Das ist wie Chris,
unter
oder?
Anderem mit dem blonden Model Riley Jean.
Riley Jean, das klingt jetzt nicht
und
nach Model.
Und dann gibt es auf
also bestimmtes Model klingt es eher.
Sie hat auf jeden Fall eine Instagram-Seite.
Das Riley ist, Jean. Das ist das.
Falls du nachgucken möchtest, RYLEE und dann Jean wie Billie Jean.
Wow.
Und dann gab es mal das Gerücht an seiner Uni, da gibt es eine sehr gute Basketballerin, also quasi sein Pendant in der Sportart, die heißt Sabrina Ionescu. Aber da war wohl mehr so die Hoffnung der Vater des Gedanken. Also es wäre halt so die Love Story am Campus gewesen, aber
ja, ja.
Offiziell gilt er als Single.
Okay, ist doch okay, ich meine, ist in L.A.
Ja.
Da soll es viele schöne
aber
Frauen
geben.
Aber
auch da ist jetzt Ausgangssperre wahrscheinlich im Moment, obwohl das wer weiß, wie es da ist.
Könnte sein.
Ja. Dasselbe gilt für den nächsten, über den wir jetzt sprechen wollen, Tua. Tua ist auch offiziell Single, aber da kommen wir gleich erst drauf. Also wenn es hier auch Frauen gibt, uns hören ja viel zu wenig Frauen und sehen auch zu wenig
ja,
Frauen.
Und du bist jetzt hier eine Single-Börse, oder was?
Genau, dann heftet euch mal an Justin Herbert oder Tua Tagovailoa. Also Tua ist auch erst 22, darf man auch nicht vergessen, auch noch ein junger Bursche. Hat sich auch, korrigier mich, ein Jahr früher als er müsste angemeldet zum NFL-Draft, obwohl er so schwer an der Hüfte verletzt war.
Ja, hat er. Das war auch lange Zeit, also ich glaube, das war eine Wahnsinnsdiskussion, die ging ja über Monate. Also das ging ja im November los dann mit der Verletzung und es ging ja bis, ja, quasi kurz vorm Draft, weil er quasi die komplette Offseason ja auch verpasst hat. Keiner konnte sich wirklich ein Bild davon machen, in echt, wie es ihm geht. Dann kam auch noch Corona hinzu, dann wird es natürlich noch viel schwieriger, sich ein Bild in echt zu machen. Also man hat so ein bisschen die Katze im Sack gekauft, schon irgendwie. Doch schon, also ich fand es sehr riskant. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Nicht nur wegen der Verletzung, sondern weil er ja grundsätzlich schon eine History hat mit Verletzung. Auch Knöchel schon mehrmals. Und sowas könnte dann, also die Hüftgeschichte wird wahrscheinlich eh nochmal passieren, aber die Knöchelgeschichten, die könnten schon öfter passieren. Insofern fand ich es riskant, aber es lässt sich nicht von Hand weisen, dass er ein wahnsinnig talentierter Quarterback ist.
Gilt oder galt am College als das Beste seit geschnitten Brot, war ja in Alabama.
Ja, war auch ähnlich wie Burrow, wahnsinnig hoch schon aus der Highschool rausgekommen, schon eingeschätzt, dieselbe Highschool wie Marcus Mariota. Wo dann die Verbindung zu Justin Herbert ist, weil Marcus Mariota in Oregon, ne? Ach, Wahnsinn.
Ist alles eine Soap-Opera.
Mariota war auch so ein bisschen sein Mentor in früheren Jahren. Ja, und ist ja dann direkt als Freshman, hat er eigentlich nicht viel Einsatz bekommen, weil ein gewisser Jalen Hurts, und dann durfte er doch noch mal ran.
Ja.
Ausgerechnet im Championship-Game hat er dann in der zweiten Halbzeit, weil Hurts so wahnsinnig ineffektiv war, einen Job übernommen und hat einfach mal wirklich übernommen, das Spiel, quasi aus dem Nichts raus. Und seitdem ist die Legende des Tua geboren und lässt sich nicht mehr kleinkriegen quasi.
Spannend an dem Vogel finde ich, dass er ja mit links wirft. Das gibt es nicht so oft selten in der NFL, obwohl er Rechtshänder ist. Also sein Papa Galu heißt er. Der hat dafür gesorgt, dass er mit links wirft. Das ist das Einzige, was er macht. Ich werfe übrigens auch mit links und schreibe mit rechts. Deswegen bin ich, also Stuart und ich sind sehr...
Ich finde es halt sehr faszinierend, weil Linkshänder tatsächlich mittlerweile fast ausgestorben sind als Quarterback. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch nicht ganz einfach ist teilweise für dich als Offensive Coordinator und auch mit deiner ganzen...
Man kann sie eigentlich fast an einer Hand abzählen. Ne? Michael Vick war einer, Steve Young war einer, Ken Stabler ist, glaube ich, auch in der Pro Football Hall of Fame.
Ja. Also es gab ganz, ganz wenige. Und,
aber auf der anderen Seite ist es halt für die Defense schwieriger. Ne,
sich ist auch für die Defense natürlich schwieriger, aber es verändert ja das Spiel dann doch schon ein bisschen. Ne? Also definitiv. Aber spannend, also wenn es mal wieder einer schafft. Und ich finde einfach, dass Linkshänder irgendwie immer so ein bisschen eleganter aussehen beim Werfen. Ich weiß nicht, warum.
Auch beim Schreiben, finde ich.
Das kann ich dir nicht sagen.
Doch, ich finde, weil es so selten ist. Also unser Flo zum Beispiel ist ja auch Linkshänder, also beim Schreiben.
Du würdest jetzt
also
sagen, hier im Raum sind so schon selten. Zwei so ungefähr. Oder?
Ja, den sieht man selten.
Ja, dann ist es ja nicht selten. Chris auch Linkshänder?
Ach, hört doch auch Linkshänder.
Das ist doch statistisch gar nicht möglich, dass hier drei von sechs, sieben Leuten Linkshänder sind.
Man sagt denen ja nach, Chris, dass Linkshänder überdurchschnittlich intelligent sind. Würdest du das unterschreiben?
Das ist doch, das ist ja statistisch, das ist als gelogen, glaubt den Leuten hier nicht.
So, du hast gesagt, du fandest es mutig, die Dolphins haben ihn tatsächlich an fünfter Stelle gezogen. Das war ja eh immer Tanking for Tour und so weiter, also vor Justin Herbert. Und ab Woche 8 war es dann so weiter, Tour, also ab Woche 8 war er richtig offiziell Starter und in Woche 6, glaube ich, war es, da durfte er dann schon mal reinschnuppern und da gab es ja dann dieses schöne Bild, wie Kaiser Franz damals nach dem WM-Sieg 1990 noch übers Spielfeld schlenderte, alles eingesogen hat und dann noch gefacetimed hat mit seinen Eltern. Also,
wie Kaiser Franz damals.
Du hast vor gar nicht langer Zeit in einer Ausgabe von Bam und Bärtig gesagt...
Oha, sehr zitiert.
Gesagt, mit Tour sind die Playoffs der Dolphins in Gefahr.
Ja.
Das fanden jetzt nicht alle gut.
Nee.
Siehst du es immer noch so? Also ist dir der zu früh ins Feuer geworfen worden?
Also ich weiß nicht, ob zu früh, aber die Grundaussage war für mich ja, dass ich nicht glaube, dass er das Team dahin führen kann.
Mhm.
Und daran halte ich immer noch fest. Ich finde, dass er jetzt in keinem Spiel, was aber... Vielleicht könnte das ja, weiß ich nicht. In seinem ersten Start sah es nicht so aus, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Cengeli macht halt, hatte Detti am Montag auch schon gesagt, macht halt einen echt Top-Job mit dieser Offense. Egal, wer da jetzt Running Back spielt, und da sind ja einige schon ausgefallen, es läuft, die O-Line funktioniert, die Defense ist überragend sowieso. Und das macht es natürlich einfacher. Ja? Wenn du dir einen Justin Herbert anguckst, der wahnsinnig, von dem das Team wahnsinnig abhängig schon ist, oder auch ein Joe Burrow, das ist bei Miami nicht der Fall. Das war vielleicht vor der Saison nicht abzusehen, aber ist halt so. Ist ein Riesenplus für ihn, aber trotzdem bleibe ich dabei, wenn er derjenige sein soll, der Spiele gewinnen muss, bin ich immer noch skeptisch. Aber nichtsdestotrotz stehen sie 6-3, deswegen die Playoffs sind relativ, da lag ich wohl mit meiner These vielleicht voll daneben.
Stand jetzt, wenn das hier ausgestrahlt wird, immer noch ungeschlagen der Tour.
Unfassbar.
Ja. Privat, wissen wahrscheinlich alle von euch, ist auf Hawaii aufgewachsen, das älteste von vier Kindern. Und er hat tatsächlich, wie formuliere ich das jetzt nett, ein ambivalentes Verhältnis zu seinem Vater. Der heißt, wie gesagt, Galu, weil in einem ISBN-Interview hat Tour 2019 verraten, dass sein Vater ihn nach einer Interception im Spiel auch gerne mal mit dem Gürtel verprügelt hat. Also da,
Adrian Peterson wäre stolz.
Ja, da herrschte offenbar ein hartes Regiment in dieser Familie. Tua sagt aber, das war völlig in Ordnung. Er kannte es
heute geißelt er sich selbst.
Finde ich schon recht mutig, ehrlich gesagt.
Scheiße,
das dann auch öffentlich zu sagen.
Ja.
Ist aber so.
Kutsche, wir schlagen unsere Kinder nicht mit Gürteln.
Nein.
Also fremde Kinder schon mal, aber nicht die eigenen.
Nicht mal die. Aber wie du schon sagst, AP lässt grüßen. Auch da gibt es, wie gesagt, ältester von vier Söhnen, noch welche, die nachploppen könnten tatsächlich mal.
Ploppen können.
In der NFL. Der jüngere Bruder von Tua, Taulia. Also Tua und Taulia, da haben sich die Eltern auch richtig
Mühe gegeben. Lest doch mal Tua das ganzen Vornamen vor.
Habe ich mir hier nicht aufgeschrieben.
Hätte ich raufgepasst aufs Blatt.
Nee, ist zu lang. Der ist ebenfalls Quarterback. Ja. Der wirft mit rechts. Ist aktuell bei den Maryland Terrapins, ist jetzt nicht die Hot-Volley des Colleges, war zuvor auch im Alabama, aber da hatte er wohl nicht so viel Aussicht spielen zu können, deswegen ist er jetzt erstmal freiwillig in so einen so unterklassigen College gegangen.
Naja, unterklassig, also es sind ja auch, ist ja auch eine FBS-School, Maryland ist jetzt sicherlich kein großer Name, aber er kommt eigentlich in einer guten Zeit dahin, weil die tatsächlich viele Ausfälle hatten auf Quarterback. Spielt annehmbar, sagen wir es mal so. Spielt okay, nicht überragend, aber in Alabama hat er dies Jahr auch keinen Stich gesehen, wenn man mal sieht, wie es da abgeht gerade.
Head Coach der Terrapins ist Mike Locksley. Der hat zuvor schon Tour in Alabama trainiert.
Ja.
Also
naja, dann
geht es auch weiterhin
gut,
so
gut abgeworben.
Durch Familienhand. Mac Jones ist im Moment der Starting Quarterback bei Alabama, ne? An dem
ja.
ist er nicht vorbeigekommen.
Genau.
Micky D. Mac. Und dann gibt es noch einen, nämlich den Cousin Myron Tagovailoa Amosa. Der spielt D-Line für Notre Dame.
Guckst du an. Der ist also dann eher der klassische Samoaner, weil, muss man ja ehrlich sagen, Tua und sein Bruder sind jetzt sind eigentlich zwei halbe Samoaner. Sind ja oft solche Berge von Mann und die Jungs sind ja doch eher so unser Format.
Aber er lebt das. Also ich habe Bilder gesehen von seiner Ankunft da auf dem Parkplatz vom Charger-Spiel. Also ist er ja schon so ein bisschen hawaiianisch, samoisch kleidungsmäßig unterwegs.
Ne? Sagt man samoisch?
Samoanisch? Keine Ahnung. Siamesisch. Ist was anderes, ne?
Ich glaube ja.
Also da werden tatsächlich aus der Familie vielleicht noch ein paar nachrücken. Das ist nicht der einzige. Nur damit ihr das hier schon mal zuerst
gehört habt. Das dachte man bei Michael Vicks Bruder auch. Also
was ist aus dem geworden?
Weiß nicht, aber nichts in der NFL.
Ja, ist er auch in die Hundebranche eingestiegen?
Ein Hundesalon.
Ja, ein Hundesalon. Dann, und das finde ich wirklich hübsch, dass sich Dan Marino, die Dolphins-Legende schlechthin, tatsächlich so ein bisschen als Mentor gibt von Tua. Tua hätte gern die Nummer 13 gehabt, weil die hatte er im College, die ist aber gesperrt bei den Dolphins, weil Dan Marino sie hatte und deswegen spielt Tua jetzt mit der 1. Also ist jetzt der erste Quarterback, der erste Spieler der Dolphins mit der 1. Aber Dan Marino kümmert sich um Tua, also mehr geht ja eigentlich.
Ist das oder? Schön.
Ist das schön?
Naja, ich meine, Dan the Man ist wahrscheinlich auch froh, dass die Dolphins suchen seit Marinos Karriereende nach einem vernünftigen Quarterback. Das muss man sich ja vorstellen.
Sie hatten Jay Cutler unter anderem. Hier Jay Cutler.
Ja, ja, Jay Cutler, ja. Natürlich, das ist natürlich eine Legende.
Ja.
Aus anderen Gründen, er hat einen geilen Arsch, ne? Jay Cutler, das war ja alle. Nein, aber die Dolphins haben doch seitdem echt Jay Fiedler, ich weiß nicht, wer hat da
noch... Ryan Tannehill.
Ryan Tannehill war da auch scheiße ja. Und tausend andere, also... Deswegen finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn Dan Marino sagt, das sieht hier ganz gut aus. Und ja, ich glaube, Dan Marino ist auch froh. Irgendwann kannst du auch nicht mehr hören.
Nee.
Die Geschichten so, seit 25 Jahren.
Mit dem, ich war das NFL-Films, also irgendwas habe ich mal mit Dan Marino gesehen und da wurde er darauf angesprochen, dass er nie den Super Bowl gewonnen hat und da hat er ja echt fast geweint. Ne? Das tut einem fast ein bisschen leid, finde ich.
Vielleicht will er deswegen jetzt Tour sich so ranhängen, damit er dann vielleicht nochmal irgendwie...
Oder er wechselt sich dann selbst ein.
Damit er zumindest sagen kann, ich war dabei.
Auch Tua, wenn das nicht stimmt, Tua, dann ruf mich gern an und korrigiere mich, ist Single. Ich habe nichts gefunden, wo es irgendwie hieß, das ist die Frau an seiner Seite oder er datet die und die. Er konzentriert sich voll und ganz
auf
die NFL und die Dolphins.
Wahnsinn.
Ja. Du hast nur Söhne, ne?
Ja.
Okay, ja, sonst hätte ich deiner Tochter das mal gesteckt, dass der Tua ja auf dem Markt ist. So, und über Kyler Murray wollen wir noch sprechen. Wie gesagt, er gehört jetzt nicht zur aktuellen Draftklasse, aber ist auch erst letztes Jahr gedraftet worden. First Overall Pick 2019. Kam bekanntlich vom Oklahoma College und war zunächst Backup. Das finde ich auch immer noch verwundernswert von Baker Mayfield.
Der kam auch von Texas A&M.
Ja.
Ursprünglich, wo auch Baker Mayfield damals war. Und dann auch tausendmal gewechselt. Und Kyler hat auch einen langen Weg hinter sich.
Absolut. Heisman Trophy Winner auch, 2018.
Ja.
Letztes Jahr seine Premierensaison war, ja, wie würde man es formulieren, solide.
Ja, so das, was man eigentlich von einem Rookie-Quarterback erwartet, ja. Würde ich sagen. Ja. Deswegen ist es umso überraschender, wenn man sich Herbert und Burrow dieses Jahr reinzieht, ne? Die auch nicht mit guten Teams spielen, aber wie die abliefern.
Trotzdem. Es ist ja auch immerhin Offensive Rookie of the Year geworden letztes Jahr.
Ja, war nicht meine Wahl, aber ist okay.
Und hat besser performt als Josh Rosen, den die Cardinals ja auch gar nicht vor allzu langer Zeit sehr früh gepickt haben.
Noch ein Jahr davor erst. Ne?
Genau. Also. Und ja, diese Saison, wir haben es ja auch Montag besprochen, läuft halt super für die Cardinals und für ihn mit der Hail Mary dann noch am Schluss gegen die Bills. 10 Rushing Touchdowns, also der sieht richtig, richtig, richtig
gut aus. Der sieht sehr, sehr gut aus, auf jeden Fall einen großen Schritt gemacht und auch wahnsinnig flink, schwer im Open Field zu bekommen. Ne? Also spielt eine geile Saison, du hast es auch am Montag schon gesagt, mal gucken, ob das, ne, das ist so ein bisschen Lamar Jackson-Klon,
ja.
Ob es dann im nächsten Jahr genauso gut funktioniert, bleibt abzuwarten, aber Stand jetzt ist er halt einfach nicht zu stoppen.
Stand jetzt hat er auch bessere Statistiken als Lamar Jackson im letzten Jahr und Lamar Jackson ist MVP geworden, also schauen wir mal.
Aber die Konkurrenz ist jetzt auch nicht so schlecht dieses Jahr. Also.
1,78 ist er nur, da hieß es natürlich, wie bei Russell Wilson damals, der ist zu klein, bla bla bla. Ich glaub, aber
die Zeiten sind vorbei, glaube ich. Ne? Ich glaube, Russell Wilson war so der Letzte, wo so wirklich laut wurde noch bei dem Thema. Und so, ich kann mich erinnern, wie ich mit Detti dann nach dem Draft und ihm gesagt, Digga, der wird eine Granate, weil der hat in Wisconsin hinter der größten O-Line gespielt, die du spielen kannst. Also das ist überhaupt kein Thema. Und ich glaube, das Thema ist durch mittlerweile. Mhm. Weil die Quarterbacks werden immer mobiler, ja, und wenn du dein System entsprechend spielst und umstellst und vielleicht auf die Stärken deines Quarterbacks eingehst und nicht andersrum, dann ist es doch scheißegal, ob der 1,78 oder 1,98 ist.
Finden wir auch.
Ja.
Ja. Nur Chris? Chris ist übrigens der Größte, glaube ich, in der Footballerei, oder? Wie groß bist du, Chris? 1,92?
1,89 und Linkshänder.
Hier steht auch die Welt offen, Chris. Mach was draus. So, familiär auch hier. Er ist in der dritten Generation Korean-American. Seine Großmutter mütterlicherseits ist tatsächlich South Korean National. Also er kommt so aus der asiatischen Ecke her.
Alles weiß.
Und das muss man ja auch einmal sagen, was ihn auch wirklich besonders macht, ist, dass der tatsächlich auch in der ersten Runde des MLB-Drafts ausgewählt wurde.
Ja, das.
Nämlich von den Oakland A's.
A's.
2018 an 9. Stelle. Ist der erste Spieler, der sowohl in der ersten Runde des NFL-Drafts als auch in der ersten Runde des MLB-Drafts ausgewählt wurde. Du interessierst dich auch für Baseball im Gegensatz zu mir. Hätte der da auch so eine gute Karriere hingelegt? Also hast du ihn auch mal Baseball spielen sehen?
Also ich sag mal so, also ich könnte jetzt nicht daran erkennen, wie er im College Baseball spielt, ob daraus was wird, aber Fakt ist, dass er im College wahnsinnig gut im Baseball war und eigentlich immer bis zu seiner Breakthroughs, seine Heisman-Season. Vorher war er, ne, musste er auch zuschauen, mehr oder weniger im College, all die Jahre lang. Deswegen war das, glaube ich, gar kein Thema. Also auch als er in die Saison reinging, war eigentlich der Tenor, sowohl bei mir als auch überall in Amerika, na, der Junge spielt jetzt hier ein Jahr und dann geht er jetzt eh zum Baseball. Weil der wird wahrscheinlich ein 4., 5. Runden-Draft-Pick. So.
Ja.
Dann kam es eben völlig anders. Der hatte ja schon seinen Vertrag unterschrieben mit den Aces.
Mächtig Schotter.
Ein Signing-Bonus von 4,6 Millionen Dollar, die er zurückzahlen musste. Tat ihm scheinbar nicht so weh.
Ja.
Und tatsächlich haben die Aces immer noch die Rechte an ihm. Also wenn er sich irgendwann entscheiden sollte, gewinnt dieses Jahr den Super Bowl und sagt, okay, mehr kann ich hier eh nicht holen, gehe ich zum Baseball.
Jetzt gewinne ich noch die World Series.
Hole ich noch die World Series. Also ich weiß nicht, er ist halt ein wahnsinniger Athlet, sicherlich nicht der Größte. Das war ein bisschen überraschend, fand ich, in der ersten Runde. Ich glaube, beim Baseball hatte man ihn eher so...
Welche Position spielt er?
Weiß ich gar nicht, was der spielt. Aber ich weiß mal, man hat ihn eher so, sag ich jetzt mal, in der dritten Runde gesehen. Und die A's sind aber gerne bekannt dafür, dass sie mal ein bisschen outside the box, also Nummer 9 war schon recht hoch für ihn.
Daran
kann
ich
mich noch erinnern. Diese A's sind ja eigentlich so eines dieser Small-Market-Teams, ja, kein Geld. Gibt auch den legendären Film mit Brad Pitt, der die Geschichte Moneyball, der die Geschichte erzählt, wie die A's Baseball aufmischen mit wenig Geld, immer relativ erfolgreich. Dieses Jahr waren sie tatsächlich wieder relativ erfolgreich.
Mhm.
Beschissenes Stadion, sollen aber jetzt mal ein neues kriegen. Das ist die alte Heimat der Raiders auch noch quasi. Da gibt's Schöneres.
Okay.
Da gibt's Spielplätze, die schöner sind.
Auch hier gibt's einen Cousin, den wir nicht unerwähnt, unerwähnt wollen lassen. Devin Duvernay, spricht er sich so aus? Devin Duvernay ist Wide Receiver und wurde in diesem Jahr in der dritten Runde von den Baltimore Ravens gedraftet.
Der Name sagt mir das, ja.
Das ist der Cousin von Kyler Murray.
Koksu, ey.
Ja, also unfassbar. 2019 Kyler Murray, 2020 sein Cousin von den Ravens. Die Ravens sind jetzt nicht so gut bestückt auf der Receiver-Position und machen wir es jetzt vor. Da fehlt schon ein bisschen Tiefe, oder?
Ja, ein bisschen Tiefe.
Aber Devin Duvernay hat jetzt noch nicht seine Chance genutzt.
Noch nicht, konnte das ist noch nicht
so ein Hollywood Brown oder so.
Nee, das nicht.
Gut, aber damit ihr das auch mal gehört habt,
sein Cousin.
Hat er auch nicht.
Oh mein Gott.
Auch offiziell Single.
Was ist denn da los?
Von den vier Jungs, die wir hier besprochen haben, haben offiziell drei keine Freundin.
Aber vielleicht
Freundin.
Ist es ja auch ein Freund.
Weiß man nicht, wäre auch völlig.
Das ist ja in der NFL immer noch ein Riesenthema. Genau,
also sie sind erfolgreich, sie sind athletisch, sie haben viel Geld und sie sind Single.
Mal Wahnsinn.
Ja,
hast also, du nicht eine Tochter?
Geht schlechter. Ich habe eine Tochter, aber die ist erst 2. Ich möchte die da jetzt erstmal rauslassen. Geht das? Danke. Sag mal schnell.
Naja, gibt doch in 10 Jahren noch junge Quarterbacks.
Sag mal schnell zum Abschluss von diesen vier Namen, Tour, Burrow, Herbert, Murray. Von wem, deiner Meinung nach, werden wir am längsten was haben? Wer von diesen vier wird, deiner Meinung nach, am Ende die größte Karriere hinlegen, wie auch immer man das messen will. Vielleicht gemessen an Super Bowl-Siegen, vielleicht gemessen an Passing-Rekorden, was auch immer. Was
also das Witzige ist ja, dass alle vier bei Franchises sind, die jetzt in den letzten gefühlt 400 Jahren gar nichts gerissen haben. Also Arizona war einmal im Super Bowl, die Chargers waren einmal in ihrem Leben im Super Bowl, Miami ist auch schon sehr lange her, dass die mal irgendwo waren. Also ne, so die Erwartung ist sehr groß, aber die Historie ist es eigentlich nicht. Deswegen oft sind es ja dann so eine Teams, die dann auch leider ihrem Ruf gerecht werden und es nicht hinkriegen. Ich kann es mir bei allen vier vorstellen, dass sie eine gute Karriere haben. Ich bin tatsächlich so, dass ich immer ein bisschen skeptisch bei diesen sehr mobilen, modernen Quarterbacks bin, weil das so ein bisschen, das sieht man ja, gerade Oklahoma ist ja ein perfektes Beispiel dafür, austauschbar. Das ist ein bisschen gemein, weil die Jungs sind ja schon talentiert, aber egal, wer da reinkommt bei Lincoln Riley, er liefert ab. Und ich frage mich immer in der NFL, wo halt eine Verletzung doch einen größeren Einfluss hat, als es im College ist, wo du oft noch drei, vier andere auf der Position hast, die gut genug sein können. Bin ich so ein bisschen skeptisch, ob ein Kyler und ein Tour wirklich 10 Jahre in der NFL durchhalten können. Mhm. Ich würde es ihnen wünschen, aber ich bin da, wenn ich GM wäre, würde ich wahrscheinlich lieber einen Burrow draften als einen Murray. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wer die längste Karriere hat,
ist ja auch immer die Frage, ob sie dann bei ihren jeweiligen Teams bleiben.
Das ist sicherlich, wenn man sich jetzt die Situation anguckt, ja, würde ich sagen, dass Herbert das Problem haben könnte, dass er nächstes Jahr schon wieder einen neuen Headcoach hat. Mhm. Dann geht das schon wieder von vorne los. Und das ist immer so ein Ding, wenn du viel zu oft einen Trainer wechselst, dann kann das nicht gut sein auf Dauer für deine Karriere. Da gibt es die wenigsten, die das irgendwie lange durchhalten.
Obwohl, das haben wir ja gelernt, das kennt er vom College.
Das kennt er, aber ob das auf Dauer gut geht, weiß ich nicht. Da denke ich mal, haben haben Murray und Tour ein besseres Standing mit den Coaches, die sie jetzt haben. Die sind erstmal sicherlich noch für 2-3 Jahre Minimum safe.
Ja.
Cincinnati, ich glaube, der hat auch noch ein bisschen Freifahrt. Es ist wahnsinnig schwer zu sagen, aber vom Talent her sollten alle vier eigentlich relativ lange am Start sein.
Allerletzte Frage, wir sind eingestiegen mit, es ist auffällig, dass überdurchschnittlich viele junge Quarterbacks im Moment für Furore sorgen. Wenn du dir jetzt die College-Kader anguckst, werden wir uns daran gewöhnen müssen, in Anführungszeichen. Also kommt jetzt für den Draft 2021 wieder so eine Masse an sehr talentierten Quarterbacks in die Liga?
Grundsätzlich ja, aber das ist ja tatsächlich so, dass es auch immer wieder genug gibt, die scheitern. Ja, also das sieht gut aus, aber wenn wir mal ehrlich sind, Sam Darnold, Daniel Jones, die sehen jetzt aktuell nicht so aus, als wenn sie es lange durchhalten werden in der NFL. Auf dem Baker Mayfield ist noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Also es ist ja immer so ein 50-50-Ding. Ja? Deswegen, die können auch ganz schnell wieder weg sein und dann kommt wieder der Nächste. Sag ich mal so, Raum für junge Quarterbacks ist da, weil Pittsburgh, New Orleans, Indianapolis, alles Teams, die irgendwie auch in Tampa Bay, die einen Quarterback brauchen für die Zukunft. Naja, ein Trevor Lawrence wird dann nicht mehr available sein und wahrscheinlich auch ein Justin Fields nicht mehr, aber vielleicht ein Trey Lance, North Dakota State, dass der vielleicht noch da ist.
Weiß.
Aber ja, es gibt sicherlich auch wieder 3-4 Quarterbacks, vielleicht sogar 5, die im nächsten Jahr Draft weggehen. Ist, finde ich, dieses Jahr wahnsinnig schwer zu sagen. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich mal ist doch jetzt November, könntest du doch mal den ersten Mock-Draft machen. Ich finde es so schwer, weil so viele College-Spiele ausfallen. Teams wie Wisconsin, mein Lieblingsteam, beste Beispiel, Riesenspiel am ersten Spieltag, dann dürfen sie einfach mal 3 Wochen nicht spielen. Ja. Dann gibt es genug Spieler, die für die erste, zweite Runde angesetzt sind, die gar nicht spielen, weil sie sich entschieden haben, sie setzen aus. Also ich finde es wahnsinnig schwer, vorherzusagen, wo der Weg hingeht.
Trevor Lawrence schwebt ja so über allem irgendwie, aber
das
der dürfte ja theoretisch auch
erst noch, verletzt.
Dürfte ja auch noch ein Jahr, der stand auf der Covid-Liste,
oder? Ja, genau.
Dürfte ja auch noch ein Jahr College spielen. Der muss
ja aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also er hat zwar neulich mal so andeuten lassen, so von wegen, eigentlich war er drauf und dran, war klar, das ist mein letztes Jahr, aber sagen die mal jetzt nie so ungefähr.
Ja.
Ich glaube, damit will er nur den Jets ein bisschen Angst machen oder sich selbst vielleicht einfach eingestehen, ich will da nicht hin.
Ja.
Aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass er das wirklich noch ein Jahr durchzieht. Ist vielleicht ist es aber trotzdem so, dass er emotional am Ende sagt, so stelle ich mir mein letztes Jahr nicht vor. Keine Zuschauer, das ist nicht das, was ich will. Vielleicht ist es tatsächlich so. Wird es auch ein paar Spieler geben, die sagen, nee, irgendwie, das ist es nicht. Aber trotzdem, am Ende geht es natürlich auch um Geld, muss man ganz ehrlich sagen. Und jedes Jahr, was du in der NFL verpasst, sind dann doch schon ein paar Millionen, die dir fehlen. Ne?
Stolle, vielen Dank. Wenn ihr noch schöne Anekdötchen habt von diesen vier, die wir besprochen haben, schreibt es gerne in die Kommentare.
Vor allen Dingen Frauengeschichten, die braucht Kutsche.
Genau, das ist NFL Boulevard.
Jay Cutler ist Single, oder?
Jay Cutler hat sich getrennt von Kristen Cavallari. Nee, sie hat sich, glaube ich, von ihm getrennt.
Oh nein.
Jay Cutler ist jetzt aber, kann ich auch jedem nur ans Herz legen,
Schweinepriester oder sowas.
Bei Instagram.
Aber der macht doch irgendwie einen Ziegen jetzt, oder?
Ja, ja, Goat-Züchter. Das kannst du dir nicht ausdenken. Der, ist jetzt, der züchtet jetzt Ziegen.
Goats. Ja, logisch, The Goat.
Nennt sie wahrscheinlich Tom, Drew und...
Ne, nennt die alle Jay.
Oder ja, keine Ahnung. Also der ist jetzt bei Instagram, kann ich jedem nur empfehlen. Ich mag den ja irgendwie, ich finde den irgendwie ganz... Naja, egal. Also dann schreibt es gerne in die Kommentare. Auch da haben wir einen Blick drauf. Wenn ihr Vorschläge habt, Anregungen, was auch immer, sind wir auch dankbar für. Stolle, vielen Dank.
Nicht zu danken.
Jetzt geht dein Hubschrauber auch wirklich wieder zurück.
Direkt.
Dun, 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 dun. Sehr gut. Tschüss.
Ciao. Rest one, Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. Oh, he's dead. Oh, he's dead.